Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der Tag mit Harald Welzer, Soziologe, und ein Tag mit kleinen bunten Kinderbausteinen, mit denen Sie, Herr Welzer, jetzt was gebaut haben in der Zwischenzeit?
Naja, es sind nicht so arg viele Steine, deshalb habe ich jetzt so eine Art Podest gebaut, weil auch ein Männchen dabei ist. Und so ein Lego-Männchen, der komischerweise hat ja eine Uniform an, der sieht aus wie so ein Security-Typ. Und ich habe ihm einfach ein Podest gebaut, damit er mehr Überblick hat.
Das ist gut. Mehr Überblick hilft ja vermutlich meistens. Wir haben diese Steine jetzt nicht aus Langeweile mitgebracht, sondern weil diese auch eine Rolle spielen in Ihrem Buch. Das heißt, alles könnte anders sein. Warum eigentlich? Also nicht, warum heißt das so, sondern warum spielt Lego da eine Rolle beim Blick auf unsere Zukunft?
Ach naja, das ist eigentlich ein Spiel, was mir eingefallen ist, als ich überlegt habe, wenn wir unsere Gesellschaft weiterdenken, wenn man versucht, utopisch zu denken, wie macht man das am klügsten? Und ich wollte keine Utopie schreiben, so nach dem Motto, schöner wäre es, wenn es schöner wäre, und wir machen alles ganz anders und denken uns auf eine Insel. Sondern ich habe gedacht, naja, eigentlich ist ja so, wie wir heute leben, das eine Utopie, die Menschen vor 100 Jahren sich nicht getraut hätten zu denken, weil sie es nicht für möglich gehalten hätten. Also unser Lebensstandard, unsere Lebenserwartung, alles das ist so hoch, 3 Generationen vorher, unvorstellbar utopisch gewesen. Und da würde ich denken, okay, viele Elemente unserer Gesellschaft lassen sich so beschreiben, dass man sagt, hier gibt es schon ganz viele Bausteine, das ist gut, dass die da sind. Vielleicht sind die an bestimmten Stellen nur falsch zusammengesetzt. Vielleicht müssen wir sie auseinandernehmen und nochmal neu bauen. Na gut, und dann ist man sofort beim Lego. Und dann habe ich die Kapitel ja so sortiert, Lego 1, Lego 2, Lego 3. Und dann stehen die entsprechend für Friedenspolitik, für Stadtpolitik und so weiter. Und ich versuche halt, unsere Gesellschaft ein bisschen umzubauen.
Dieser Gedanke aber, den Sie gerade formuliert haben, dass es uns eben, dass wir schon ganz viel da haben, dass wir das vielleicht nur anders auch anordnen müssen, aber dass wir im Prinzip auch schon viel erreicht haben, dass wir an einem Punkt sind, was wir uns früher nie geträumt hätten, droht das nicht auch ein bisschen faul zu machen und diese wichtigen Fragen wie gerade Klimaschutz so ein bisschen eben aus der Notwendigkeit zu nehmen?
Ich würde es sogar noch schärfer formulieren, da sich unsere Entwicklung so realisiert hat, wie man sie früher mal erträumt hat, also besonders im Sinne eines materiellen Fortschritts, ja, hat man vergessen, dass auch die Moderne eigentlich ein Entwicklungsprojekt ist. Also ich glaube, das kann man sogar zeitlich ziemlich gut zuordnen, um das Jahr 1989 herum, als man glaubte, man sei jetzt am Ende der Geschichte angekommen. So, und dann haben Leute wie ich, also aus der Sozialwissenschaft und viele andere, gewissermaßen vergessen, dass man das Ding weiterdenken muss, dass es so nicht einfach linear weiterläuft, sondern weil sich Welt, Umwelt, Geopolitik verändert, müssen wir auch die Moderne widerstandsfähiger machen, das heißt für das 21. Jahrhundert weiterdenken. Und das große Problem ist, und das sehen wir eben an der sogenannten Realpolitik wie an vielen anderen Teilen in unserer Gesellschaft, dass Zukunft gar nicht mehr existiert. Es wird es wird keine Politik gemacht nach den Anforderungen des 21. Jahrhunderts und nach Weiterentwicklung unserer Essentials, das die Moderne mit sich gebracht hat, sondern es wird im Grunde genommen immer Gegenwart restauriert. Man hält daran fest, was man irgendwie meint, nicht mehr loslassen können. Und Zukunft hat so ein bisschen die Qualität des unbedingt zu Vermeidenden angenommen, ja, weil es sieht alles irgendwie schlecht aus und so weiter. Und deshalb ist Zukunft nicht mehr was Positives, sondern etwas, wo man nicht hin will. Und das ist eine Katastrophe.
Jetzt gibt es ja aber viele junge Menschen, die gerade ihre Zukunft in die Hand nehmen wollen, die dafür immer wieder freitags auf die Straße gehen, die Fridays for Future Schülerinnen, die sagen, wir wollen, dass ihr eine andere Klimapolitik macht, die man schon so ein bisschen als mittlerweile fast Bewegung bezeichnen kann. Und ich habe trotzdem so ein Gespräch in Erinnerung mit einem Protestforscher, der sagt, ja, inhaltlich habe ich dafür sehr viel Sympathie, aber ich glaube, das wird sich auch schnell auslaufen, das wird wenig erreichen. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass diese jungen Menschen wirklich gerade was in der Hand haben?
Ich glaube, sie haben was in der Hand. Und zwar, sie haben insbesondere deswegen etwas in der Hand, weil sie eine interessante Umdefinition vorgenommen haben. Das wissen sie vielleicht selber nicht, aber sie argumentieren ja nicht, wie jetzt Klima Wissenschaftler mit CO2-Diagrammen und Gradzahlen oder sonst was, sondern sie argumentieren mit Gerechtigkeit. Weil der Protest, insbesondere auch wie sozusagen die ikonische Figur Greta Thunberg das vorformuliert hat, richtet sich ja nicht gegen XY, irgendetwas, was man nicht weiß, sondern es richtet sich dezidiert gegen die Elterngeneration. Mhm. Und sie sagt, und die anderen, die dort protestieren, ihr nehmt uns die Zukunft weg. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr um Wissenschaft, es geht um Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist der stärkste Treiber von sozialen Bewegungen. Und was jetzt, glaube ich, noch dazu kommt, und das finde ich irgendwie total komisch, ist, dass die Reaktionen von den älteren Generationen auch so unfassbar bieder und dumm sind, wie sie in den 60er Jahren auch gewesen sind, als es eine Studentenbewegung gegeben hat. Also wenn der CDU-Generalsekretär Herr Ziemiak twittert, Greta Thunberg solle sich doch mal besser Gedanken um die Arbeitsplätze machen. Ich habe jetzt einen Kommentar gelesen in der Frankfurter Sonntagszeitung vom letzten Sonntag, da schreibt jemand, die sollen doch bitte lieber studieren gehen, am besten Materialkunde und Chemie, da könnten sie besser fürs Klima. Ja? Materialkunde gibt es übrigens nicht als Studiengang. Aber da sieht man, das ist sowas von alt und seltsam disparat zu dem, dass diese Kinder sagen, es geht hier um zukünftiges Überleben. Ja? Und es geht übrigens nicht um Schulnoten, ist ja auch ein guter Move. Ja? Schulnoten sind nicht so wichtig wie eine gesicherte Lebenssphäre. Und insofern, glaube ich, ist da noch ordentlich Potenzial drin. Hm.
Sollten wir dann eigentlich einen Schritt weiter vielleicht sogar noch gehen und sagen, diese Menschen, sie sind so politisch bewusst interessiert und aktiv und das eben auch schon mit 14, 15, 16, ja, und sagen, wir wollen etwas für unsere Zukunft tun, dass man vielleicht doch nochmal ernsthaft diese Frage neu auf den Tisch legt, die es natürlich auch schon länger gibt. Warum dürfen diese Menschen nicht eigentlich früher wählen gehen?
Ja, also das ist sicherlich, wir diskutieren das ja immer auf der Ebene im Rahmen welcher Wahlentscheidung, aber ich denke schon, dass wenn man Gespräche führt mit 14-, 15-, 16-Jährigen, dann ist man doch häufig erstens darüber erstaunt, wie gut der Informationsstand ist, zweitens, wie extrem gut sie auch ihre Weltwahrnehmung kommunizieren können, also wie rhetorisch die auch gut sind. Und jetzt haben wir halt auch, und das wissen wir schon seit der letzten Shell-Jugendstudie, wir haben tatsächlich die neue Entstehung einer politischen Generation, weil es gab es lange nicht mehr, dass die politisch so interessiert sind und dass sie eben jetzt auch wieder anfangen, sich tatsächlich auch zu zeigen mit unterschiedlichen Formen zivilen Ungehorsams. Also ja, Schule schwänzen ist ziviler Ungehorsam. Und da gibt es mehr Beispiele dafür. Und dass sie einfach auch sagen, naja, eure Argumente, die sind für uns jetzt nicht sonderlich überzeugend. Also wenn Altmaier und Ziemiak und diese Leute überhaupt nicht verstehen, was die Dimension ist, was die umtreibt.
Ja. Das heißt, ist das vielleicht viel mehr, es gibt ja immer diese Frage, was kann jeder von uns tun beim Thema Klimaschutz? Ja? Was kann jeder Einzelne tun neben der großen Politik? Und ist das dann vielleicht viel eher die Antwort darauf als, auch wenn das auch wichtig ist, die eigene CO2-Bilanz, ist vielleicht vielmehr die Antwort, ja, jeder Einzelne sollte das in die Öffentlichkeit mehr tragen?
Natürlich, selbstverständlich. Es geht hier um die politische Durchsetzung von Interessen, insbesondere einer jüngeren Generation. Aber das Tolle ist ja, soweit ich das wahrnehme, machen die ja beides. Also diejenige, die hier dann in Berlin die Proteste organisiert, die hat nun an ihrer eigenen Schule durchgesetzt, dass auch keine Klassenausflüge mehr mit dem Flugzeug gemacht werden. Das ist ja eine Entwicklung der letzten Jahre gewesen, wo man sich eh an den Kopf fasst, wieso Klassenfahrten jetzt Klassenflüge nach Mallorca sind. Ja, völlig absurd. Das heißt, die machen beides. Und auch darin würde ich aus der Protestgeschichte eine große Stärke sehen, weil Proteste werden immer dann erfolgreich, wenn sie selber schon auch einen anderen Lebensstil ausbilden.